Schönen guten Morgen, schön, dass Sie alle wieder dabei sind. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Und dann wollen wir jetzt mit gutem Schwung in diesen neuen Tag hineingehen. Sie haben gesehen, die gestern da waren, dass der Versuch gemacht wurde, das Pult jetzt etwas zu erhöhen, sodass ich von denen ganz hinten auch besser gesehen werden kann und ich Sie auch besser sehe in der letzten Reihe. Das schwankt jetzt ein wenig, also wundern Sie sich nicht, aber es hält einen sehr gut munter. Und sollte ich zwischendurch mal abstürzen, wird sich sicherlich irgendeiner finden, der mich dann auch wieder aufhebt. Wir wollen jetzt starten in den zweiten Teil. Und ich möchte Herrn Ludwig Rühle bitten, dass er dazu jetzt mal rumgehen lässt. Ein Thesenpapier, das ich vorbereitet habe. Das heißt, eigentlich ist es eher eine Skizze, die den Aufbau der Kapitel 9 bis 11 deutlich macht, die wir heute miteinander behandeln wollen. Und meine herzliche Bitte ist, dass Sie das heute Nachmittag wieder mitbringen, dieses Papier. Denn wir werden im Verlaufe des Tages uns durch diese Kapitel, durch diese Stellen hindurcharbeiten. Also Sie brauchen das den ganzen Tag über, zumindest während der Vorträge. Und da ist es gut, wenn Sie das wieder mitbringen. Wenn man sich so einen großen Abschnitt vornimmt, wie wir das für dieses Wochenende getan haben, dann ist es nicht möglich, jeden einzelnen Vers für sich auszulegen. Da würden wir auf unseren Nachtschlaf verzichten müssen und es immer noch nicht schaffen. Aber es geht mir darum, dass Sie den Gedankengang erfassen, den roten Faden, der sich durch diese Kapitel hindurchzieht. Darum geht es, dass wir verstehen die große Wahrheit, die Paulus hier deutlich machen will. Und Sie sehen, das Ganze ist aufgebaut, die Kapitel 9 bis 11, im Grunde genommen wie ein Frage- und Antwortspiel, sodass wir es dann gut im Überblick, denke ich, erfassen werden, worum es dem Paulus geht. Ich bete doch mal. Lieber Vater im Himmel, und nun bitten wir dich, dass du uns wirklich Kraft gibst und Weisheit und auch Konzentrationsvermögen, dass wir dein Wort miteinander so studieren und verstehen können, wie du es willst. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Ein reicher Mann und dessen Sohn hatten eine gemeinsame Leidenschaft, nämlich alte Kunstwerke zu sammeln. Ganz kurze Zwischenfrage, verstehen Sie mich so? Wenn ich so rede, bin ich überall gut zu hören? Auch hinten? Etwas leise und etwas dumpf. Vielleicht können wir da entsprechend noch was für den guten Ton tun. Also dumpf sollte es möglichst nicht sein. Können Sie mich jetzt so einigermaßen verstehen? Es soll niemand, wenn irgendwo es schlecht zu hören ist, bitte nochmal Handzeichen geben. Das ist das Dumpfe weg. Jetzt kann auch ein bisschen mehr Power rein, ja? Ich werde wahrscheinlich im Laufe des Vortrags auch noch etwas mehr schreien, wenn ich mich dann erstmal eingesprochen habe. Das werden Sie dann schon sehen. Aber dann kann man es ja notfalls ein bisschen zurückstellen, sodass niemand vom Stuhl fällt. Gut. Also, Vater und Sohn liebten es, beide Kunstwerke zu sammeln. Der Sohn war Soldat und ist dann nach Vietnam in den Krieg gegangen. Er ist dort leider umgekommen und kurz vor Weihnachten klopfte es an der Tür des alten Mannes. Da stand ein junger anderer Soldat mit einem großen Paket in der Hand und er sagte: Ich bin der Soldat, für den Ihr Sohn sein Leben gab. Er rettete viele Leben an jedem Tag. Er brachte mich in Sicherheit, als ihn eine Kugel ins Herz traf und er sofort tot war. Und er hat viel von Ihnen und von Ihrer Liebe zur Kunst geredet. Und dann hielt dieser junge Soldat dem Vater, der seinen Sohn verloren hatte, ein Paket hin und sagte: Ich weiß, dass dies, was ich Ihnen hier gebe, nicht viel ist. Ich bin kein großer Künstler. Aber ich glaube, dass Ihr Sohn gewollt hätte, dass Sie dieses besitzen. Und der Vater öffnete das Paket und fand darin das Porträt seines Sohnes. Ein einfaches Bild, aber gezeichnet mit sehr viel Liebe. Und der Vater gab diesem einfachen Bild in der Galerie seiner vielen kostbaren Gemälde einen Ehrenplatz. Immer wenn Besucher kamen, führte er sie vor das Bild dieses Sohnes. Einige Zeit später starb auch der alte Herr. Und es gab eine große Auktion, bei der die Bilder versteigert werden sollten. Und bei der Gelegenheit stand auf der Bühne auch das Bild des Sohnes. Der Auktionär schlug mit seinem Hammer und sagte, wir fangen die Versteigerung an mit dem Bild des Sohnes. Wer bietet für dieses Bild? Die ganzen Kunstkenner waren sehr, sehr ungeduldig. Sie wollten jetzt die Raffaels und Michelangelos und sowas da an wertvolleren Bildern da war, endlich ersteigern. Und nein, laut Testament musste erst das Bild des Sohnes versteigert werden. Von diesem einfachen Soldaten gezeichnet. Keiner meldete sich. $100, keiner meldete sich. Da rief eine Stimme schon ärgerlich, wir sind nicht gekommen, um dieses einfache Bild hier zu sehen. Wir wollen die großen Bilder endlich ersteigern. Aber dann kam endlich eine Stimme aus der hintersten Ecke des Raumes, so wahrscheinlich hier so letzte Reihe. Und es meldete sich der langjährige Gärtner des Mannes und Sohnes. Der Sohn war für diesen Gärtner immer besonders wichtig gewesen. Er hat ihn schon als kleinen Kerl aufwachsen sehen. Er war aber sehr arm. Und er konnte sich nicht viel leisten und sagte, ich biete $10 für dieses Bild. Mehr kann ich nicht. Die Auktion ging weiter und keiner wollte mehr bieten, weil das Bild in den Augen der Kunstkenner einfach zu unbedeutend war. Und schließlich bekam es der Gärtner für $10 übereignet und nun sollte endlich es weitergehen. Die Leute sagen, nun machen Sie endlich weiter. Aber der Auktionär legte seinen Hammer hin und sagte, es tut mir leid, die Auktion ist beendet. Die Leute waren total entsetzt und sagten, warum sind wir hergekommen? Und dann holte er einen Auszug aus dem Testament heraus und legte es vor und sagt, als ich gerufen wurde, diese Auktion zu veranstalten, wurde mir folgende Bedingung des Testaments mitgeteilt. Nur das Bild des Sohnes durfte versteigert werden. Das war der letzte Wille des Verstorbenen. Und wer dieses Bild kauft, so seine Anordnung, dem werden alle anderen Bilder übereignet und geschenkt werden. Der Vater schenkt alles durch den Sohn. Wem der Sohn wert genug ist, das, was er hat, alles für ihn zu geben, dem schenkt der Vater alles. Mit diesem kleinen Erlebnis könnte man die Botschaft des Römerbriefes auch zusammenfassen. Die Leute wollen den Sohn nicht. Sie haben andere Ideen. Sie streben anderen Werten und Konzepten nach. Aber wer den Sohn will, wem der Sohn so viel wert ist, dem schenkt der Vater alles. Das ist die Botschaft des Römerbriefes. Christus steht im Mittelpunkt. Und an Christus scheiden sich die Geister. An ihrer persönlichen Stellung zu dem Herrn Jesus Christus entscheidet sich ihr ganzes Leben in Zeit und Ewigkeit. Und wer den Weg zum Jesus Christus, zum Glauben an ihn gefunden hat, so sagen wir gestern, der weiß, ich bin sicher von meinem Herrn festgehalten. Und wir haben gesehen, was das für Paulus bedeutet, diese Freude und Gewissheit, die daraus erwächst, dass er begriffen hat, Gott hat uns, die wir zum Glauben an Christus kommen durften, die wir uns bekehren durften, dazu auserwählt vor Grundlegung der Welt. Und er hat es uns geschenkt, dass wir durch Gnade, also unverdient, ohne unsere eigene Leistung, zum Glauben an ihn finden durften. Und er hat uns aufgenommen als seine Kinder und schenkt uns jetzt die Gewissheit, dass uns nichts, aber auch gar nichts mehr von seiner Liebe trennen kann. In Zeit und Ewigkeit. Das haben wir gestern ausführlich miteinander behandelt. Uns die biblischen Zusammenhänge klar gemacht von Römer 8, 28 bis zum Ende des Kapitels in Vers 39. Und ich hatte Ihnen zum Ende des Vortrags ein Thesenpapier ausgegeben. Einige Exemplare dieses Thesenpapiers sind noch übrig geblieben, sodass wer es noch nicht hat, sich hier vorne wegnehmen kann. Und sollten die nicht ausreichen, ich meine aber, das müsste klappen, dann kann man das sicherlich nochmal irgendwo nachkopieren. Also, Sie können nach dem Vortrag oder in der Pause, sofern Sie dieses Papier noch nicht haben, sich hier noch weiter bedienen. Da ist zusammengefasst, was wir gestern in Römer 8 miteinander studiert haben. Volle Freude und Gewissheit. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Das Hohelied der Erwählung in den Versen 8, 28 bis 30 mündet in das Hohelied der Gewissheit in den Versen 31 bis 39. Aber dann, von einem Moment auf den anderen, schlägt die Stimmung des Römerbriefes völlig um. Wenn Sie Kapitel 8 lesen und dann sich in Kapitel 9 plötzlich wiederfinden, ist es so, als ob sie in einer völlig anderen Welt wären. Zunächst mal gefühlsmäßig. Und wir fragen uns, Paulus, was ist da passiert? Wo liegt das Problem? Und wir sehen, dass Paulus jetzt auf seine eigenen Volksgenossen blickt. Auf das Volk Israel, auf das auserwählte Volk in seiner großen Mehrheit. Und da muss der Apostel Paulus Folgendes feststellen. Und jetzt sind wir mittendrin in unserem Text. Ich möchte Sie einladen, Römer 9 aufzuschlagen. Wir werden also heute im Laufe des Vormittags und Nachmittags versuchen, einen Überblick zu gewinnen über diese drei Kapitel, Römer 9 bis 11, in denen der Apostel die große Frage des Volkes Israel verhandelt. Aber nicht nur diese. Wir werden sehen, wie eng das mit uns als christlicher Gemeinde verbunden ist, diese ganze Fragestellung. Wo ist das Problem? Paulus beginnt: Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Sehen Sie mal diesen schroffen Kontrast. Die überschäumende Freude von Kapitel 8. Und jetzt plötzlich diese große Traurigkeit, dieses Entsetzen. Und Paulus war wirklich nicht jemand, der Gefühlsduselei betrieben hat. Also Paulus hat nicht in jedem zweiten Satz sein Innerstes nach außen gekehrt und gesagt, ach wie gut oder wie schlecht er sich fühlt. Und wenn Paulus das schreibt, dann müssen wir das besonders ernst nehmen. Und er schreibt jetzt hier von seinem großen Schmerz und von seiner großen Traurigkeit. Und wir fragen natürlich Paulus, woran liegt das? Was ist der Grund dafür? Und wissen Sie, was der Grund ist? Paulus wird das in den nächsten Versen sagen. Ich wünschte nämlich selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, also für meine leiblichen Volksgenossen, für meine Landsleute. Wenn die gerettet würden, wäre ich sogar bereit, mein eigenes Heil dafür dran zu geben. Was ist das Problem? Das Problem ist dieser schreiende Gegensatz, diese furchtbare Diskrepanz zwischen der Gewissheit von Kapitel 8, Gottes Liebe ist unverlierbar, Gottes Verheißungen stehen fest, man kann darauf bauen, nichts kann sie erschüttern, nichts kann sie in Frage stellen, nichts kann sie ins Wanken bringen. Das ist das eine. Und dann blickt Paulus auf den aktuellen Zustand seines Volkes Israel, dem Gott so unendlich viele Verheißungen gegeben hat. Und das trotzdem in seiner großen Mehrheit den Messias so tragisch verworfen hat. Und Paulus sieht dieses Volk an und sieht, es ist so von Gott abgekehrt, dass es schlimmer nicht mehr geht. Was für eine Diskrepanz zwischen der Gewissheit und Freude von Kapitel 8 und diesem höchst miserablen Zustand des Volkes Israel schon zur Zeit des Apostel Paulus. Und dann erinnert er nochmal dran, sie sind Israeliten. Sie haben so viele Vorrechte von Gott, denen die Sohnschaft gehört und die Herrlichkeit und die Bündnisse. Müssen wir erklären, was Paulus damit meint. Die Sohnschaft, das heißt, Israel als Nation wurde von Gott als mein Sohn bezeichnet. Das heißt jetzt nicht, dass jeder einzelne Israelit ausgerechnet und in jedem Fall gerettet ist. Aber die Nation als Ganze hatte diese besondere Erwählung und Berufung von Gott erfahren. In 2. Mose 4, Vers 22 heißt es, Israel ist mein Sohn, mein Erstgeborener. Es hatte dieses besondere Vorrecht, von Gott auserwählt und mit einer ganz besonderen historischen Mission auch betraut zu sein und mit einer besonderen Nähe und Fürsorge Gottes ausgestattet zu sein, denen die Sohnschaft gehört. Und die Herrlichkeit. Die Herrlichkeit, das ist der Hinweis auf die Shechinah, die Wolke der Herrlichkeit. Sie wissen, als das Volk Israel auszog, die Wolke, die voranging, die es begleitete, dieses Volk. Und die ein Symbol war, ein sichtbares Symbol, ein Bild für die besondere Gegenwart Gottes. Sie können das nachlesen in 2. Mose 16, Vers 10 zum Beispiel, oder auch 2. Mose 24, Vers 16 folgende. Das haben sie gehabt, das hat kein anderes Volk gehabt. Von Gott zum Sohn auserwählt worden zu sein, als Nation. Diese besondere Nähe und Gegenwart Gottes in besonderer Weise in der Geschichte zu spüren, von Gott herausgeführt worden zu sein aus Ägypten. Und dann die ganzen Bündnisse, die Gott geschlossen hat, mit Noah, mit Abraham, mit Mose, mit den Priestern, mit David und dem Königtum. All das hatte Israel exklusiv. Das hatte auch eine besondere Bedeutung für die Heiden, weil sie die Heiden missionieren sollten. Aber Israel hatte unerhört große Vorrechte von Gott zugestanden bekommen. Und dann fährt Paulus fort. Sie haben die Sohnschaft, die Herrlichkeit, die Bündnisse, die Gesetzgebung. Also dieses besondere alttestamentliche Gesetz, was Gott den Israeliten aufgeschlüsselt, offenbart hatte, anvertraut hatte. Und die Verheißungen. Die Verheißung, diese besonderen Versprechen, die Gott gemacht hat. Ihr werdet immer wieder zurückkehren in euer Land. Es wird am Ende einmal ein großes Friedensreich auf eurem Territorium entstehen. Ich werde euch, und wenn ihr noch so verstreut werdet über alle Welt, wieder sammeln unter meinen Fittichen. Es wird alles gut werden. Was für Verheißung hat Gott gegeben? Auch, dass in das Volk Israel sein Messias hineingeboren werden würde. Dass Christus, der Retter, ein Jude sein würde. Und in ganz besonderer Weise mit der Geschichte dieses Volkes verbunden. Ihnen gehören auch die Väter an, also die Glaubensväter. Abraham, Isaak und Jakob. Von ihnen stammt auch nach dem Fleisch der Christus, der Messias, der über alle ist, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Amen. Übrigens, nur mal in Klammern. Das ist ein ganz massiver Hinweis darauf, dass Jesus Gott ist. Es gibt einige Versuche, diese Stelle so umzubiegen, dass die Aussage über Gott nicht auf Christus bezogen ist, sondern auf Gott den Vater. In manchen Bibelübersetzungen finden Sie dann folgende Version: Christus, der über alle ist, Gedankenstrich, gelobt sei Gott in Ewigkeit. Amen. Aber wenn man sich die Grammatik anguckt, die im Griechischen hier im Einzelnen vorliegt, und sich einige Parallelstellen dazu betrachtet, dann wird deutlich, die Aussage Gott über alles, hochgelobter Gott in Ewigkeit, ist viel, viel direkter auf Christus zu beziehen als auf den Vater in diesem Falle. Also Römer 9, Vers 5 ist einer von vielen starken Belegen des Neuen Testaments dafür, dass Jesus wirklich Gott ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade für die ganze Auseinandersetzung mit den Religionen in unserer Zeit. An der Frage der Gottheit Jesu Christi entscheidet sich unheimlich viel. Und deswegen ist es wichtig, dass wir als Christen in unserer Lehre über Jesus Christus an der Stelle völlig eindeutig sind. Jesus ist nicht Gottes Sohn, weil er in irgendeiner Weise von Gott während seines Erdenwandels adoptiert worden wäre, sondern Jesus ist von Ewigkeit her wesensmäßig Gott. Er ist Gottes Sohn. Er ist Gottes Sohn. Er wurde nicht dazu ernannt, dazu gemacht, dazu berufen, sondern er ist es wesensmäßig, Gott in Ewigkeit. Das sagt Paulus auch hier, und das ist für uns als christliche Gemeinde unendlich wichtig, diese Gottheit Jesu festzuhalten und zu bezeugen, gerade auch im Gegenüber zu den Religionen. So, also Paulus zeigt hier die ganzen Vorzüge auf, die das Volk Israel von Gott genießt. Und daraus erwächst nun für Paulus und für jeden aufrechten Judenchristen, aber dann auch für uns eine ganz schwerwiegende Anfechtung. Und wissen Sie, wo die liegt? Paulus sorgt sich um sein Volk. Er sagt, was wird aus denen werden? So hatte sich auch Daniel schon gesorgt 600 Jahre vorher oder 550 Jahre vorher. Was wird werden? Und so sorgt sich auch Paulus um sein Volk. Aber es geht um noch mehr, es geht um noch etwas Prinzipielleres. Dahinter steckt nämlich die Frage, kann man sich auf Gottes Verheißungstreue verlassen? Das ist das Hauptproblem. Verstehen Sie, Paulus sagt, die ganzen Verheißungen, die für Israel dastehen, und wenn ich jetzt mir die Realität ansehe, was ist davon geblieben? Dieses auserwählte Volk, in welchem miserablen geistlichen Zustand präsentiert es sich denn? Und daraus erwächst natürlich die Frage, wie ist das? Ist Gottes Verheißung jetzt hinfällig geworden? Kann man sich darauf überhaupt noch verlassen? Das gilt ja grundsätzlich, wenn das hier nicht klappt, wenn das hier nicht stimmt. Wissen Sie, was dann passiert? Dann kracht die ganze Argumentation des Römerbriefs in sich zusammen. Alles, was Paulus in den ganzen Kapiteln vorher geschrieben hat. Denn der Römerbrief stützt sich darauf, dass Gottes Verheißung steht. Und wer sich im Glauben an dieser Verheißung festhält, der ist gerettet durch Jesus Christus in Ewigkeit. Wenn aber jetzt die Verheißung nicht standhält, wenn sie sich als brüchig, als fragwürdig erweist, dann ist Gott plötzlich fragwürdig geworden. Woran sollen wir uns dann noch festhalten? Wo soll dann noch der Grund für unsere Gewissheit sein? Das ist das Problem von Römer 9. Wenn Sie das verstanden haben, haben Sie schon ganz, ganz viel von diesem Kapitel verstanden. Und darum muss jetzt im logischen Aufbau des Römerbriefs an dieser Stelle unbedingt die Frage nach Gottes Verheißungstreue gestellt werden. Israel hat so viel Verheißungen bekommen und so miserabel ist ihr aktueller Zustand. Stimmt das überhaupt? Trägt das überhaupt, was Gott da verheißen hat? Und man könnte etwas locker formuliert sagen, dass Paulus in den Kapiteln 9 bis 11 also zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt, dass er zwei Fragen auf einmal klärt. Er klärt einmal die Frage nach der Verheißungstreue Gottes und er verhandelt gleichzeitig das Schicksal des Gottesvolkes Israel. Und dieses Schicksal Israels, wissen Sie, das hat die Menschen und die Geschichte durch die Jahrhunderte hindurch verfolgt. Es scheint ein ganz besonderes Geheimnis um dieses Volk zu bestehen. Friedrich der Große von Preußen, der soll seinen Hofprediger eines Tages gefragt haben, Herr Hofprediger, können Sie mir denn einen Beweis dafür liefern, dass es Gott wirklich gibt? Und da soll der Hofprediger mit einem kurzen Satz geantwortet haben, Majestät, die Juden. Und er wollte damit sagen, die Geschichte und die Existenz dieses jüdischen Volkes sind der lebende Beweis dafür, dass es den Gott der Bibel wirklich gibt. Majestät, die Juden. Und in der Tat, die Geschichte Israels, die ist gezeichnet von so viel Glanz und so viel Grauen. Die lässt den, der sich einmal mit ihr beschäftigt hat, nicht mehr los. Wie oft wurde dieses Volk totgesagt? Wie oft hat man seine Lebensgrundlagen zerstört? Wie oft schien es nur noch eine Frage der Zeit, wann dieses Volk endlich von der Bühne der Weltgeschichte verschwunden sein wird? Jerusalem, seine Hauptstadt, wurde wohl insgesamt 17 Mal zerstört. 17 Mal in der Geschichte und immer wieder aufgebaut. Und viele weitere biblische Vorhersagen haben sich erfüllt in der Geschichte dieses auserwählten Volkes. Und wenn sich nach 1945, nach Hitlers grausamen Vernichtungsfeldzug gegen die Juden, doch wieder ein jüdischer Staat bilden konnte, dann war das für Christen, für viele Christen keine Überraschung. Denn Gott hatte in seinem Wort verbindlich zugesichert, dass er dieses Volk durch alle historischen Stürme hindurchtragen und am Ende wieder ins gelobte Land zurückbringen werde. Es gibt viele alttestamentliche Verheißungen dafür. Schließlich kommt Hitler und lässt mehr als 6 Millionen Juden ermorden. Die sogenannte Endlösung scheint greifbar nahe, die Endlösung für dieses alte Volk. Aber Israel geht nicht unter, sondern die Nazis gehen unter. Und am 14. Mai 1948 wird dann auch als Konsequenz des Zweiten Weltkrieges, so unvorstellbar das erscheint, wieder der Staat Israel ausgerufen. Seitdem hat er mindestens 5 Kriege überstanden. Seitdem kehren aus aller Welt Juden in ihre Heimat zurück. 1900 Jahre lang schien dieses Versprechen Gottes völlig wirklichkeitsfremd zu sein. Nicht im Entferntesten war daran zu denken. Aber Gott hat sein Wort gehalten. Israel ist ein Lebenszeichen Gottes. Israel als ganzes Volk. Und auch Paulus kann an diesem Punkt nicht vorbeigehen in seinem programmatischen Römerbrief, wo er die Grundlagen der christlichen Lehre und der Verheißungstreue Gottes beschreibt. Und darum müssen wir Gottes Sicht dieses Volkes kennenlernen. Das ist für uns als christliche Gemeinde ungemein wichtig. Ja, manche sagen, warum sollen wir uns damit auseinandersetzen? Oder etwas modisch ausgedrückt, wo ist die Relevanz dessen? Ja, wenn man jetzt einen Vortrag hielte über Gottes Plan für Ehe und Familie, da würde jeder sagen, ja, das ist relevant. Wir wollen auch heiraten und haben geheiratet. Oder Gottes Plan für ein erfülltes Seniorenleben. Viele sagen, das ist auch relevant. Oder Gottes Plan für die Kindererziehung, das ist alles relevant, ist ja auch irgendwie relevant. Aber Gottes Plan für die Zukunft des Volkes Israel, da sagen dann viele, ja, was brauchen wir das? Warum soll ein Christ, der im September 2007 in Bautzen lebt, sich damit auseinandersetzen? Was Gottes Zukunft mit Israel im großen Maßstab betrifft. Nun, wir müssen ganz nüchtern sehen, von der Zukunft Israels ist auch unsere Zukunft als Christen in gewisser Weise betroffen. Es gibt, wenn wir über die Zukunft Israels reden, viele wichtige Hinweise auf Jesus. Diese Frage ist wichtig für den sogenannten Dialog der Religionen, wo es ja auch immer wieder um die Frage geht, ja, wie verhalten sich nun Christentum und Judentum zueinander? Und wenn Gott es für nötig befindet, uns darüber zu informieren, ist es allemal wichtig. Und hier geht es ja, wie Paulus zeigt, sehr grundsätzlich um die Frage, wie treu ist Gott? Wie zuverlässig ist seine Verheißung? Wissen Sie, in christlichen Kreisen hat es sich bisweilen als schwierig erwiesen, im Verhältnis zum Volk Israel so die richtige Balance zu finden. Trotz besten Willens. Nach meiner Beobachtung kann man in der Haltung zum aktuellen Volk Israel auf zwei Seiten vom Pferd fallen. Die eine Seite würde ich bezeichnen, wo man vom Pferd fallen kann, das ist eine romantische Verklärung Israels. Und die andere Seite, auf der man vom Pferd fallen kann, ist eine Vernachlässigung Israels. Verklärung oder Vernachlässigung. Also manche Leute schwärmen ja geradezu von Israel, als sei, wenn man in Israel wäre, man Gott schon sehr viel näher. Und dann gibt es diesen Israel-Tourismus. Ich habe nichts gegen den Israel-Tourismus. Aber manche lassen sich dann extra im Jordan taufen. Und da gibt es also die dollsten Blüten, die das treibt. So eine Verherrlichung, Verbrämung Israels, als sei das besonders geistlich, dort zu sein. Und das findet dann seine Zuspitzung da. Also wie gesagt, ich war auch in Israel und ich finde das Land herrlich und das hat damit gar nichts zu tun. Aber wir müssen das richtige Verhältnis dazu finden. Und das findet dann seine Zuspitzung darin, dass viele sagen, Israel hat einen Sonderweg zu Gott und braucht sich nicht zu Christus zu bekehren. Auf der Seite kann man vom Pferd fallen. Das ist die Verklärung Israels. Man kann aber auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen und dabei sieht man dann nicht, dass Israels Geschichte bis heute, die Staatengründung 1948, die Heimkehr ins Land, dass das möglicherweise etwas mit der Erfüllung von Gottes Vorhersagen zu tun hat. Dann gibt es Christen, die das sehr gut meinen, aber die Auffassung haben, naja, das ist mehr oder weniger ein historischer Zufall, dass das so gekommen ist, das hat keinerlei geistliche Bedeutung. Und diese Vernachlässigung Israels findet dann ihre Zuspitzung darin, und das ist leider auch von Teilen der Reformatoren so gelehrt worden, dass die Verheißungen, dass man glaubt, die Verheißungen, die Gott Israel gegeben hat, seien auf die Gemeinde Jesu Christi übergegangen. Und das heißt Substitutionstheorie, dass also die Gemeinde des neuen Bundes das alte Volk substituiert, dass es an dessen Stelle tritt. Und dass jetzt auch all die irdischen Verheißungen, etwa im Hinblick auf das Land, in geistlicher Weise auf die Gemeinde übergegangen wären und dass Gottes Geschichte mit diesem Volk Israel als Volk vorbei sei. Es wären da eben die gläubigen Juden, die gewissermaßen das Erbe in die Zukunft und in die christliche Gemeinde hinübertragen, aber die Zukunft von Gottes Volk als Gottes Volk sei vorbei. Und jetzt müssen wir uns fragen, kann das vor dem Zeugnis der Heiligen Schrift bestehen? Die Verklärung Israels auf der einen Seite oder die Vernachlässigung, man könnte sogar sagen Verkennung Israels auf der anderen Seite. Paulus will uns helfen, jenseits von Verklärung und Vernachlässigung eine solide biblische Einschätzung Israels zu gewinnen. Und dabei muss Paulus zugleich die Frage klären, wie es angesichts des problematischen geistlichen Zustands seines Volkes, und das ist ja bis heute nicht anders, wenn Sie sehen, wie der letzte israelische Staatspräsident in größte Schwierigkeiten gekommen ist aufgrund seines höchst problematischen Lebenswandels, und wenn Sie sehen, wie der Säkularismus in den führenden Kreisen Israels natürlich auch voll durchgeschlagen hat. Also Paulus würde über den aktuellen politischen und moralischen Zustand der Mehrheit der Juden heute nichts anderes sagen, als er damals gesagt hat. Darin unterscheiden sie sich überhaupt nicht von dem, was beispielsweise hier in Europa, in unseren Gesellschaften sich vollzieht. Und wie gesagt, was ist dann zu sagen über die Zuverlässigkeit von Gottes Verheißung? Diese Aufgabe bearbeitet Paulus in Römer 9 bis 11. Und wir wollen uns heute in dieses Abenteuer stürzen, dass wir diese drei Kapitel innerhalb von zwei Vorträgen auslegen. Also wir haben uns da einiges vorgenommen, und mein Ziel wird sein, ich sage das nochmal, nicht jeden einzelnen Vers auszulegen, sondern Ihnen den großen Gedankengang des Paulus zu zeigen, die große Linie, den roten Faden, der sich durch diese drei Kapitel hindurchzieht. Das ist das Ziel, eine Schneise zu schlagen und Sie damit zu ermutigen, Ihre eigenen Studien in diesen Bibelkapiteln fortzusetzen. Das wäre das Größte. Wenn Sie also so motiviert wären und einen solchen Überblick bekommen hätten, dass Sie sagen, so, und jetzt will ich das an den Einzelheiten wirklich selber weiter vertiefen und nachvollziehen. So, und da hat Paulus uns geholfen, auch in pädagogischer Hinsicht, würde ich sagen, denn er macht etwas sehr Geschicktes. Paulus stellt pausenlos Fragen. Manche Fragen formuliert er direkt als Fragen. Manche Fragen formuliert er eher indirekt. Da macht er eine Aussage, die in sich eigentlich eine Frage trägt. Und Paulus macht das sehr geschickt. Diese Fragen treiben ihn selber um. Er braucht da Klärung für sich selbst und er will auch den Zweifelnden helfen. Und so sind diese drei Kapitel als Frage und Antwort aufgebaut. Und ich habe jetzt auf diesem Zettel, der Ihnen vorliegt, genau diese Argumentationsstruktur des Paulus aufgenommen. Und wir werden Frage für Frage, die bauen übrigens aufeinander auf, abarbeiten. Heute Vormittag die ersten Fragen, heute Nachmittag dann den Rest. Und die erste Frage, der Paulus sich hier stellt, die haben wir schon formuliert, die steckt nämlich in Vers 6 und die lautet: Ist Gottes Verheißung zuverlässig? Nicht aber, sagt Paulus, dass das Wort nun hinfällig wäre, das wäre ja das Schlimmste, wenn das Wort Gottes jetzt sich als unzuverlässig erwiesen hätte. Was ist nun dazu zu sagen? Der aktuelle Zustand der Mehrheit Israels und Gottes Verheißung, wie passt das zusammen? Das ist die Frage. Und darauf gibt uns jetzt Paulus eine Antwort. Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Er sagt, schaut in die Geschichte Israels. Schon immer galt Gottes Verheißung nicht ausnahmslos allen Juden. Das ist nichts Neues, sagt Paulus. Vers 6b, nicht alle, die von Israel stammen, sind Israel. Das heißt, die ethnische, die völkische Abstammung allein begründet noch keine geistliche Zugehörigkeit. Nur einfach geboren zu sein als Israelit macht noch nicht automatisch mich zu einem Träger der Verheißung. Das war schon immer so. Nicht der ist ein wahrer Jude, der es nur äußerlich ist. Natürlich gehört das dazu, dass er äußerlich einen jüdischen Vater oder eine jüdische Mutter hat. Aber das allein macht ihn noch nicht zum wahren geistlichen Juden. Und um diese These zu erhärten, Leute, das war schon immer so, dass die Verheißung nicht alle, ja oft mal nicht mal die Mehrheit erreichte. Bringt Paulus nun einige Beispiele aus dem Alten Testament, die zeigen, auch da hat Gott schon unterschieden. Auch da hat Gott schon selektiert. Und man kann das sehr schön deutlich machen, zunächst am Beispiel Abrahams. Das sind die Verse 7 bis 9. Da sagt er, auch sind nicht alle, weil sie Abrahams Same sind, Kinder, sondern in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches, also alle leiblichen Nachkommen sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden hier als Same genannt. Denn das ist ein Wort der Verheißung. Um diese Zeit will ich kommen und Sarah soll einen Sohn haben. Also, das gilt nur den Nachkommen von Sarah, nicht aber von Hagar und Ketura. Schon damals hat Gott ausgewählt. Nicht alle Nachkommen Abrahams gehören zur Segenslinie, sondern nur der Isaak-Zweig. Und jetzt kann man das sehr schön zeigen, auch für die nächsten Zweige. Ich hoffe, Sie können das da hinten alle einigermaßen sehen. Also, Abraham hatte mehrere Nachkommen, aber nur die Linie über Sarah ist die Verheißungslinie. Und dann geht es weiter. Wie war das mit Isaak? Bei Isaak, da gab es sogar Zwillinge, Esau und Jakob. Aber die eigentliche Verheißungslinie führt über Jakob. Gott selektiert schon damals, schon zu allen Zeiten. Und genauso könnte man jetzt analog fortsetzen, sind nicht alle Israeliten, Sie wissen ja, Jakob, das müsste höher geschoben werden, wir bemühen uns. Sie wissen ja, Jakob heißt auch Israel. Und von daher kann man sagen, nicht alle, die von Israel kommen, also von Jakob geboren werden, sind automatisch Teilhaber der Verheißung. Sondern, wie das Alte Testament schon sagt, es ist immer ein Rest, ein gläubiger Überrest, der sich als treu gegenüber Gott und als Träger der Verheißung erweist. Also das ist ein erster großer Beweis, den Paulus hier führt. Und er sagt, das ist überhaupt kein Problem. Es war zu allen Zeiten so, dass Gott Einzelne herausgegriffen hat. Sogar zwischen den Zwillingen Jakob und Esau hat er unterschieden. Und Jakob, obwohl er der später Geborene war, hat den entscheidenden Segen bekommen. Und so kann man jetzt folgern, nicht alle leiblichen Nachkommen Jakobs gehören automatisch zum wahren Volk Israel. Verstehen Sie, Paulus argumentiert hier, man könnte sagen, wie bei einer mathematischen Gleichung. Er sagt, nicht alle Abrahams Kinder gehören zur Isaak-Linie. Nicht mal alle Isaak-Kinder gehören zur Jakobs-Linie. Es grenzt sich also immer weiter ein. Das sind zwei Beispiele dafür, wie Gott ausgewählt hat innerhalb seines ethnischen Volkes in bestimmten geschichtlichen Phasen. Und was hier über Esau gesagt wird, Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst, das bedeutet nicht, und das muss man hier auch sehr deutlich sagen, dass Esau damit vom Heil ausgeschlossen wäre. Also im Sinne einer Prädestination zur Verdammnis des Esaus. Darum geht es hier nicht. Denn Esau blieb ja ein Teilhaber des allgemeinen Bundes zwischen Gott und Abraham. In diesem Isaak-Bund war er ja mit drin. Aber hier ging es um die Stellung als der Träger des Segens und der Verheißung, um die Vorrangstellung gewissermaßen in der Heilsgeschichte. Und da muss man sagen, da hat Jakob den Vorrang vor Esau bekommen. Aber hier wird nicht gesagt in diesem Vers, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst, dass damit Esau, was das Heil angeht, verdammt worden wäre. Man kann das übrigens sehr schön im biblischen Zusammenhang zeigen. Der Gegensatz zwischen Lieben und Hassen ist oft im Sinne einer bildhaften Ausdrucksweise gemeint, dass er eine Sache sehr verstärken soll. Ich nenne Ihnen mal ein anderes Beispiel. In Lukas 14, Vers 26 fordert Jesus dazu auf, dass wir in seiner Nachfolge auch die eigene Familie hassen müssen. Und damit meint Jesus natürlich nicht, dass wir unsere Eltern aktiv hassen sollen oder unsere leiblichen Geschwister, sondern damit meint Jesus, wir sollen unsere Familie nicht mehr lieben als ihn. Und wenn unsere Familie von uns fordert, uns von Christus abzukehren, wenn es zum Konfliktfall kommt, dann sollen wir Christus die Treue halten und nicht unserer Familie. Das ist damit gemeint, nicht ein aktives Hassen. Und an anderer Stelle, nämlich in Matthäus 10, 37, sagt Jesus das dann auch so, dass man seine eigene Familie nicht mehr lieben solle als ihn. Also hassen muss nicht bedeuten in der Bibel, dass ich jemanden aktiv ablehne oder sogar verdamme für ewig, sondern es bedeutet hier eine ganz klare Vorrangstellung, die Gott dem Jakob gibt und die Gott in seiner Souveränität so festlegt und die er dadurch unterstreicht, dass er sagt, den einen habe ich geliebt und den anderen habe ich gehasst. Da wird aber nicht gesagt, ich weise nochmal darauf hin, dass damit Esau zur Verdammnis von Gott bestimmt wäre. Also, zwei Dinge zeigt Paulus hier bei dieser ersten Frage. Ist Gottes Verheißung zuverlässig? Natürlich sagt er, Gottes Verheißung ist zuverlässig. Das ist kein Problem, dass die Mehrheit Israels sich von ihm abgekehrt hat. Denn der empirische Befund zeigt, dass das zu allen Zeiten so war. So wie nicht alle leiblichen Kommen Abrahams zur Nation gehören, so wie nicht alle zur Nation gehörenden Nachkommen den besonderen Segen Isaaks erhielten, so gehören auch nicht alle Nachkommen der Segenslinie Jakobs zum wahren, gläubigen Israel. Verstehen Sie? Schon die alttestamentlichen Propheten sprachen davon, dass nur ein Rest bleibt. Etwa Jesaja 10. Und das bedeutet, auch zu keinem früheren Zeitpunkt der Geschichte Israels galt die Verheißung jedem einzelnen Israeliten. Ja, sogar die Mehrheit war oft nicht davon berührt. Und damit ist klar, dass Gott auch heute angesichts des Unglaubens der Mehrheit der Israeliten zur Zeit von Paulus in seiner Verheißungstreue nicht in Frage gestellt werden kann. Er hat sein Versprechen nicht gebrochen, sondern es ist offensichtlich das Wesensmerkmal Gottes, dass er bestimmte Verheißungen beschränkt auf einen ganz bestimmten Teil auch innerhalb seines Volkes. Und Paulus hat damit die erste Frage ganz eindeutig beantwortet. Ist Gottes Verheißung zuverlässig? Nein. Ist Gottes Verheißung zuverlässig? Ja, denn Gott erwählt immer nur einen Ausschnitt. Und wenn Sie wollen, können Sie das jetzt hinter die Antwort schreiben. Ja, denn Gott erwählt immer nur einen Ausschnitt. Ich habe mit meiner Sekretärin überlegt, sollte man die Antworten auf diesen Zettel schon dazu schreiben? Und sie meinte dann, nein, das sei doch pädagogisch wertvoller, wenn nicht alles gleich dastünde. Und das würde die Leute wahrscheinlich eher motivieren, mitzuschreiben. Ich hoffe nun, meine Sekretärin behält recht. Also schreiben Sie das dahin. Antwort, ja, denn Gott erwählt immer nur einen Ausschnitt. Das ist die Antwort auf die erste Frage. Und Paulus hat das ganz glasklar durchargumentiert. Jetzt atmet Paulus wahrscheinlich einmal durch und die Leser des Römerbriefs genauso, aber da taucht schon das zweite Problem am Horizont auf. Und Sie ahnen, was das für ein Problem ist. Und wenn wir dieses zweite Problem angegangen haben, dann haben wir uns auch die erste Pause verdient. Das zweite Problem, was jetzt auftritt, liegt auf der Hand. Und es lautet ja, wenn Gott so selektiert, wenn Gott in dieser Weise Ausschnitte auswählt, ist er dann gerecht? Ist das noch gerecht? Und genau diese Frage formuliert Paulus, nämlich in Kapitel 9, Vers 14. Damit beginnt der neue Abschnitt. Da sagt Paulus, was wollen wir nun sagen? Das haben wir ja gestern schon gehabt, diese Formulierung. Immer wenn Paulus so eine, oder oft, wenn Paulus so einen Einschnitt hat, dann geht er einen Schritt zurück. Man hat das gestern schon gesagt, ich würde immer so einen Ausfallschritt am Pult hier machen. Das ist auch eine interessante Formulierung. Also Paulus macht gewissermaßen auch einen rhetorischen Ausfallschritt, wenn er einen Schritt zurückgeht und sagt, ja, was sollen wir nun hierzu sagen? Was machen wir mit diesem Befund? Und dann formuliert er knallhart unsere Frage, ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Wie kann er das machen? Und Paulus fügt gleich seine Antwort hinzu. Er sagt, megenoito, das sei ferne. Das sei ferne. Aber lieber Paulus, was antwortest du denn bitte schön auf diese Frage, wenn Gott immer so selektiert? Das riecht doch ungerecht für ihn, für uns, für unsere Ohren. Ist Gott wirklich gerecht? Diese Frage werden wir nach der Pause beantworten. Der Vorteil unseres Fragenkatalogs hier besteht darin, dass man immer ganz schnell den Übergang von einem Abschnitt zum nächsten schafft. Erste Frage, ist Gottes Verheißung zuverlässig? Antwort, ja, denn Gott erwählt immer nur einen Ausschnitt. Auch schon in der vor Paulus liegenden Geschichte seines Volkes. Für bestimmte Segensgeschenke, die Gott macht, erwählt er immer nur einen Ausschnitt. Zweite Frage, aber wenn das nun sich so verhält, ist Gott in seiner unterscheidenden Souveränität, ist Gott dann noch gerecht? Das ist die Frage, der Paulus sich jetzt stellt. Und dazu lesen wir die Verse 14 bis 18 zunächst. Was wollen wir denn nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Denn zu Mose spricht er, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Laufen oder Wollen, sondern an Gottes Erbarmen. Denn die Schrift sagt zum Pharao, das ist also jetzt der Gegenpart zu Mose, eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. So erbarmt er sich nun über wen er will und verstockt wen er will. Was sagt das jetzt über die Gerechtigkeit Gottes, wenn er in dieser Weise unterscheidet? Er erbarmt sich über wen er will und er verstockt wen er will. Wie kann man dann daran festhalten, dass Gott gerecht ist? Und das Erste, was Paul uns hier deutlich macht, als er auf diese Frage dann antwortet, sagt er, das ist die falsche Kategorie, das ist die falsche Frage. Denn zunächst mal hat ja niemand Gottes Erbarmen und Gottes Gnade verdient. In Vers 20 sagt Paulus, ja, oh Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Das ist ja gerade das Kennzeichen, das Wesen von Gnade, von Erbarmen, dass wir keinen Anspruch darauf haben, keinen Rechtsanspruch, dass wir sie nicht verdient haben. Und wir können bei Gott immer nur unterscheiden zwischen seiner Gnade und seiner Gerechtigkeit. Gott ist immer, und das ist jetzt ganz wichtig, das werden wir jetzt entfalten, entweder gnädig oder gerecht. Aber niemals, niemals ungerecht. Wem Gott gnädig ist, dem schenkt er sein unverdientes Erbarmen. Und unverdientes Erbarmen ist schon fast ein Pleonasmus, also ein weißer Schimmel. Weil das sind im Grunde genommen zwei Begriffe für einen und denselben Sachverhalt. Erbarmen ist unverdient. Dem schenkt er sein unverdientes Erbarmen, dem ist er gnädig. Und wenn Gott gerecht handelt, dann schickt er sein verdientes Gericht. Es gibt entweder Gnade oder Gerechtigkeit. Und darum sollten wir vorsichtig sein, Gott gegenüber nach Gerechtigkeit zu schreien. Gnade oder Gerechtigkeit. Und Paulus bringt hier als Beispiel die Verstockung des Pharao. Sie kennen die alttestamentliche Geschichte, die dahinter steht. Das bedeutet nicht, das müssen wir ganz deutlich festhalten, dass Gott sozusagen aktiv die bösen Absichten in Pharaos Herz gelegt hätte, sondern es bedeutet, dass Gott das Herz des Pharaos, das der aufgrund seiner eigenen Sünde verstockt hatte, nicht mehr bewegte, sondern dass er das Herz des Pharaos in einer gerichtlichen Weise verhärtete. Wenn Sie den alttestamentlichen Text lesen, in 2. Mose, dann wird an manchen Stellen gesagt, zum Beispiel 2. Mose 4, 21 oder 2. Mose 7, Vers 3, dass Gott den Pharao verstockt. Es wird an anderen Stellen gesagt, dass Pharao selbst sein Herz verhärtet. Nämlich 2. Mose 8, 32, 2. Mose 9, 34 und öfter. Also, der Pharao ist hier ein Beispiel für jemanden, über den Gott sich nicht erbarmt. Für jemanden, dem Gott keine Gnade schenkt, sondern den er gerechterweise richtet. Dafür ist Pharao das Beispiel. Man hat versucht, dem Paulus hier auszulegen, er hätte Pharao gebracht als Beispiel für eine Prädestination zur Verdammnis. Also als sei Pharao das Beispiel dafür, dass Gott jemanden von Ewigkeit her zur Verdammnis erwählt und bestimmt. Aber das gibt der Text nun wirklich nicht her. Wenn wir uns Vers 17 nochmal angucken, dieses Zitat aus dem Alten Testament, eben dazu habe ich dich, Pharao, aufstehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise. Da wird nicht gesagt, was die Ursache der Verstockung des Pharao ist. Da wird nicht gesagt, dass Gott von Ewigkeit her beschlossen hätte, den Pharao zu verstocken, sondern es wird etwas über das Ziel gesagt. Es wird etwas über das Ziel gesagt, mit dem Gott den Pharao in das Blickfeld der Geschichte richtet. Wozu gebraucht Gott Pharao? Darum geht's in diesem Vers.
Gott gebraucht den Pharao in seiner ganzen Sündigkeit, den Gott dann gerechterweise auf seine Sünde behaftet, dazu, um die Macht und Gerechtigkeit Gottes öffentlich zu demonstrieren. Dazu gebraucht er den Pharao. Das ist das Ziel, mit dem Gott den Pharao auftreten lässt. Da sagt Gott aber nichts gewissermaßen über die Ursache, warum der Pharao in diese Sünde hineingekommen ist. Da wird nichts gesagt von ewiger Vorherbestimmung zum Unheil. Und das Wort, was dort im Griechischen steht, ich habe dich aufstehen lassen, das ist das griechische Wort exegeiro. Und das bedeutet so viel wie jemanden auftreten lassen, jemanden zu etwas erwecken, jemanden für eine bestimmte Aufgabe bestellen. Und hier könnte man es am besten so erklären, ich habe dich zu einer bestimmten Zeit auf die Weltbühne gestellt. Man könnte es so formulieren, Gott lässt jemanden zu einer bestimmten Zeit in eine bestimmte Position gelangen, um an ihm etwas deutlich zu machen. Und das, was Gott an Pharao deutlich macht, ist seine richtende Gerechtigkeit, dass Gott ihn behaftet auf seine Schuld. Und dass Gott dem Pharao nur Gerechtigkeit widerfahren lässt und nicht Gnade, indem er ihn auf seine Sünde behaftet und ihn weiter in dieser Sünde dann gewissermaßen verstockt. An diesem Gegensatz zwischen Mose auf der einen Seite, dem Gott sagt, ich erbarme mich über den ich mich erbarme, und dem Pharao auf der anderen Seite, den Gott auf seine Schuld behaftet und in seinem Gericht weiter verstockt, das ist Teil des Gerichtshandelns Gottes, wird deutlich, dass Gottes unterschiedliches Handeln mit unterschiedlichen Personen niemals seine Gerechtigkeit in Frage stellen kann. Entweder handelt Gott gnädig oder handelt Gott gerecht. Und deshalb könnte man diesen Vers 18 etwas freier so übersetzen, dass man sagt, in voller Souveränität erbarmt Gott sich, wessen er sich gnädigerweise erbarmen will, und verstockt Gott, wen er gerechterweise auf seine Schuld behaften will. So könnte man diesen Vers am besten zusammenfassen. In voller Souveränität erbarmt er sich, wessen er sich gnädigerweise erbarmen will, und verstockt er, wen er gerechterweise auf seine Schuld behaften will. Und was wir hier vorliegen haben, und das habe ich auch versucht in meiner Dissertation herauszuarbeiten, ist eine Asymmetrie. Gott steht in anderer Weise hinter seinem gnädigen Erwählen und hinter seinem richtenden Verstocken. Das hatten wir gestern schon gesehen, als wir diesen Spannungsbefund darstellten. Derjenige, der gerettet wird, bekommt dann von Gott gesagt, ich habe dich vor Grundlegung der Welt zum Heil erwählt. Unsere Rettung ist ganz Gottes Verdienst. Derjenige, der im Unglauben verharrt und verloren geht, bekommt nicht gesagt nach dem Neuen Testament, ich habe dich vor Grundlegung der Welt zur Verdammnis erwählt, sondern er bekommt gesagt, du wirst verloren gehen aufgrund deiner eigenen Schuld und Sünde, auf die ich dich behafte. Gott steht in anderer Weise hinter Rettung und Verdammnis. Gott steht hinter unserer Rettung ganz direkt. Er hat sie veranlasst, er hat sie ewiglich verfügt, er hat sie uns geschenkt. Und deswegen dankt auch jeder, der zur Bekehrung gefunden hat, Gott für seine Bekehrung. Gott steht in anderer Weise hinter der Verdammnis der Verdammten. Er sagt nicht, ich habe dich vor Grundlegung der Welt zur Verdammnis erwählt, sondern er sagt, ich behafte dich auf deine Schuld und Sünde. Du hast an deinem Unglauben festgehalten. Du wolltest nicht umkehren. Und ich behafte dich gerechterweise darauf. Und du stehst unter meinem Gericht und Zorn. Gott handelt entweder gnädig oder gerecht. Und wissen Sie, was seltsam ist? Wir haben da ein ganz seltsames Empfinden. Gottes Gnade können wir nachvollziehen. Das scheint uns sogar relativ normal, dass Gott gnädig ist. Das erwarten wir so. Aber Gottes Gerechtigkeit lässt uns erschrecken. Warum eigentlich? Was ist das für ein Anspruchsdenken, das dahinter steht? Ein Kollege aus Amerika, R.C. Sproul, hat dazu mal eine ganz interessante Erfahrung mit seinen Studenten gemacht. Er hat ihnen zu Beginn seiner Vorlesung zum Alten Testament gesagt, sie werden im Verlaufe dieses Semesters 3 Arbeiten schreiben müssen. Und es gibt jeweils einen Abgabetermin, 30. September, 31. Oktober und 30. November. Da muss abgegeben werden. Es waren 250 Studenten dabei. Als der erste Abgabetermin kam am 30.09., hatten 25 Studenten ihre Arbeit nicht gemacht. Und sie standen da etwas beklommen und sagten, Entschuldigung, Professor, wir haben es nicht hingekriegt rechtzeitig und so. Er hat gesagt, okay, wir wollen mal Gnade vor Richter gehen lassen. Ich verlängere noch, Sie können ein paar Tage später abgeben. So, dann kam der zweite Termin, an dem die zweite Arbeit abgegeben werden musste, 31. Oktober. Und da hatten schon 50 Leute ihre Arbeit nicht mitgebracht, so circa. Ja, die standen da und sagten, na, ist ein bisschen unangenehm und so weiter, aber sie dachten ja an den 30.09. und der Alte wird auch diesmal schon nicht so streng sein und so war es dann auch. Er sagte, okay, ausnahmsweise noch einmal lasse ich das durchgehen. Sie können auch diese zweite Arbeit ein paar Tage später abgeben. Ich lasse nochmal Gnade vor Rechter gehen. Ich lasse mich nochmal erweichen. Die Leute sagen, oh, danke und wunderbar und großzügig und so. So, und dann kam der dritte Termin, der 30. November, nun ja, und Sie können sich vorstellen, da hatten schon etwa 100 Studenten ihre Arbeit nicht rechtzeitig gemacht. Und da sagte Assis Prowell so, also Sie sollen mich ja auch noch ernst nehmen, diesmal geht's nicht. Und er nahm sein Notizbuch in die Hand und fragte die einzelnen Leute und jeder, der die Arbeit nicht mit hatte, bekam eine 6 eingeschrieben für diesen Klausurtermin. Es gab ja eine ganz klare Absprache und da brach ein Sturm der Entrüstung aus, das ist unfair, so geht es nicht. Und da fragte Assis Prowell einen seiner Studenten, der sagte, Sie halten das also für unfair, Sie schreien nach Gerechtigkeit. Ja, okay, wenn Sie nach Gerechtigkeit schreien, dann gebe ich Ihnen für die Arbeit, die Sie beim letzten Mal nicht abgegeben haben, gleich auch eine 6. Ja? Und plötzlich war den Studenten gar nicht mehr so danach, unbedingt nach Gerechtigkeit zu schreien, sondern sie haben dann akzeptiert, dass sie eben für diese zu spät abgegebene Arbeit die schlechtere Note bekamen und haben sich im Nachhinein noch gefreut, dass er bei den anderen beiden Malen so relativ gnädig reagiert hatte. Aber verstehen Sie, das ist typisch für unser menschliches Denken. Wir erwarten Gnade. Dass Gott gnädig ist, das nehmen wir so hin und eigentlich müsste er ja allen gnädig sein. Das würde uns gar nicht erstaunen, wenn das so wäre. Aber wir sind empört und entsetzt, wenn Gott seine Gerechtigkeit walten lässt. Gott wäre nicht verpflichtet, irgendeinen einzelnen Menschen, einzigen Menschen zu retten. Wir sind Sünder. Wir treten Gottes Heiligkeit mit Füßen. Wir können nur staunen, dass Gott überhaupt jemanden errettet. Dass Gott so viele errettet. Dass er so viele souverän mit seiner Gnade beschenkt, dass er uns eben nicht auf ewig behaftet, auf meinen Unglauben, auf meine Untreue ihm gegenüber, auf meinen Ungehorsam, auf meine 593 Verstöße gegen seine Gebote, sondern dass er Gnade erwiesen hat, dass er mir die Gnade geschenkt hat, meine Schuld vor ihm zu erkennen. Dass er mir die Gnade geschenkt hat, dass sein Sohn Jesus Christus die grauenvolle Strafe getragen hat, die ich um der Gerechtigkeit Gottes, um der Heiligkeit Gottes willen sonst hätte selber bezahlen müssen und nicht bezahlen können. Dass Gott rettet, dass Gott erlöst, dass Gott Menschen, die Sünder sind, beschenkt. Und ohne, dass wir irgendetwas einzubringen hätten, womit wir uns freikaufen könnten, Gott uns erlöst und zu seinen Kindern macht. Und wir haben uns das so angewöhnt, diese Gnade Gottes so selbstverständlich locker flockig mitzunehmen, als sei das ganz normal. Und wenn Gott seine Gerechtigkeit walten lässt, dann schreien wir gleich, das sei ungerecht. Ich denke, Paulus will uns hier warnen. Paulus will uns warnen, in diesen Versen nach der Gerechtigkeit Gottes zu schreien. Und er will uns ermutigen, Gott um sein Erbarmen anzurufen. Und das macht er in der Tat deutlich. Wer nach dem Erbarmen und der Gnade Gottes schreit, der wird erhört, der wird angenommen. Und ich habe das hier bestimmt schon mal zitiert vor einigen Jahren. Es gibt ein wunderschönes Lied aus einem alten Gesangbuch in der Barockzeit, dass diese Haltung, mit der wir zu Gott kommen sollen, dass wir ihm nicht Gerechtigkeit fordern, sondern Gnade erbetteln, der das so schön ausdrückt, dieser Liedvers. Da heißt es, Nun pack mich, alten Hund, beim Ohr, wirf mir den Gnadenknochen vor und bring mich, Sündenlümmel, in deinen Gnadenhimmel. Das ist die Haltung. Das ist die Haltung, mit der wir zu Gott kommen sollen und dürfen. Nun pack mich, alten Hund, beim Ohr, wirf mir den Gnadenknochen vor und bring mich, Sündenlümmel, in deinen Gnadenhimmel. Nur mit dieser Haltung können wir zu Gott kommen. Jede andere Haltung ist unangemessen. Wir haben nichts zu fordern, nichts zu verlangen. Wir können nur bitten. Und Paulus macht das hier deutlich durch diese Gegenüberstellung von Gerechtigkeit und Gnade und sagt, ist Gott in seiner Souveränität noch gerecht? Und Paulus sagt, und jetzt ist die Antwort, die können Sie wieder hinschreiben, ja, denn bei Gott gibt es nur Gerechtigkeit oder Gnade. Also Gott kann nicht ungerecht sein. Das ist die zweite Antwort. Ja, Gott ist gerecht, denn bei Gott gibt es nur Gerechtigkeit oder Gnade. Also, Paulus hat uns jetzt an die Hand genommen und er hat uns bereits zwei brennende Fragen beantwortet. Sie wissen ja, wie er gestartet ist. Da war dieser klaffende Gegensatz zwischen der miserablen aktuellen Situation, geistlichen Situation seines Volkes Israel und zwischen den großen Verheißungen, die Gott ihnen gegeben hat. Und nur wenige Israeliten sind zurzeit in dem Sinne gläubig, dass sie dem Messias Gottes Jesus Christus glauben. Und Paulus hat angesichts dieses schreienden Gegensatzes gesagt, ja, wie steht's um die Verheißungstreue Gottes? Ist Gottes Verheißung überhaupt zuverlässig? Und hat als erste Antwort gezeigt, ja, denn Gott erwählt immer nur einen Ausschnitt. Es war durch die ganze Geschichte hindurch immer nur ein Teil, der mit Gottes besonderer, jeweils besonderer Verheißung beschenkt wurde. Und dann hat Paulus die zweite Frage gestellt, die sich daraus ergibt. Ja, wenn Gott in dieser Souveränität so unterscheidend vorgeht, ist er dann überhaupt noch gerecht? Und Paulus hat auch diese Frage beantwortet und gesagt, ja, denn bei Gott gibt es nur Gerechtigkeit oder Gnade. Gott kann nicht ungerecht sein. In seiner Souveränität ist Gott keinem Sünder etwas schuldig. So, und damit drängt sich nun die dritte Frage auf. Eine weitere naheliegende Frage, eine weitere quälende Frage. Und Sie sehen, wie Paulus sich hier als guter Seelsorger erweist und unsere Fragen so Schritt für Schritt aufnimmt. Ja, wenn das nun so ist, wenn Gott entweder gerecht oder gnädig ist und das in seiner Souveränität entscheidet, ja, kann der Mensch, das ist die dritte Frage, dann überhaupt zur Verantwortung gezogen werden? Ist es dann überhaupt sinnvoll in irgendeiner Weise, wir hatten das Thema ja gestern schon mal in abgewandelter Form, von menschlicher Verantwortung zu reden, wenn Gott den einen gnädigerweise rettet und den anderen gerechterweise richtet, ja, wie kann er denn dann Menschen zur Rechenschaft ziehen? Und genau diese Frage formuliert Paulus auch in Vers 19. Dann sagt er, nun wirst du mich fragen, du Zuhörer hier in Bautzen, warum tadelt Gott uns dann noch? Denn wenn das so ist, wer kann dann seinem Willen widerstehen? Kann der Mensch überhaupt noch sinnvoll zur Verantwortung gezogen werden? Und auf diese Frage, und das ist die letzte Frage, die wir heute Vormittag beantworten werden, antwortet Paulus in zwei Schritten. In zwei Schritten. Er antwortet zunächst in den Versen 20 bis 29 mit einer Gegenfrage. Die hat es auch schon in sich, werden Sie gleich sehen. Und er antwortet dann in einem zweiten Schritt wirklich mit einer Antwort, in den Versen 30 bis 33. Also erst die Gegenfrage, 20 bis 29, und dann die Antwort, die Paulus in den Versen 30 bis 33 gibt. Gehen wir erstmal rein in die Gegenfrage. Also es geht darum, kann Gott den Menschen dann überhaupt zur Verantwortung ziehen, wenn er so souverän entscheidet zwischen Gnade und Gerechtigkeit? Und wie beginnt Paulus in Vers 20? Da sagt er, ja, oh Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht denn etwa das Gebilde zu dem, der es geformt hat? Warum hast du mich so gemacht? Oder hat nicht der Töpfer Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen? Wenn nun aber Gott, da er seinen Zorn erweisen und seine Macht offenbar machen wollte, mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind, damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeige, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat? Das stellt Paulus also eine rhetorische Frage. Wie ist es nun, wenn Gott die einen, die Gefäße des Zorns, in Geduld getragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind, und er an den anderen Gefäßen der Herrlichkeit, die zuvor bereitet sind, den Reichtum seiner Barmherzigkeit zeigt? Als solche hat er auch uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Klingt etwas kompliziert, ich denke, es wird sich aber gleich entfalten, dieser Text vor unseren Augen. Dieses Töpferbeispiel, also der Töpfer hat die Macht, seine Gefäße in unterschiedlicher Weise zu gestalten. Das wurde manchmal verwendet im Sinne einer doppelten Prädestination. Also Gott ist der Töpfer und er formt von Ewigkeit her den einen zum Heil und den anderen zum Unheil. Von Ewigkeit her hat Gott zwei unterschiedliche Absichten und Bestimmungen für jeden Menschen. Nun, damit würde man dieses Töpferbeispiel überfrachten mit dieser Deutung. Denn Paulus beschreibt mit seiner rhetorischen Frage, das ist erstmal eine rhetorische Frage, die er stellt, hier nicht, was Gott tatsächlich tut, sondern es geht ihm darum, dass Gott wie ein Töpfer ein prinzipielles Verfügungsrecht über alle seine Geschöpfe hat. Darum geht es erstmal. Paulus beschreibt hier also nicht, Gott ist der Töpfer, der von Anfang an den einen zum Heil und den anderen zum Unheil formt, sondern Paulus sagt, wie ist das nun mit dem Töpfer? Der Töpfer hat doch die Souveränität und das Verfügungsrecht über die Gefäße, die er herstellt. Und so hat Gott zunächst mal das grundsätzliche prinzipielle Verfügungsrecht über jedes seiner Geschöpfe. Und dann ist noch wichtig zu sehen, dass im Alten Testament das Töpferbeispiel immer so verwendet wird, dass wo der Töpfer straft, dies als Antwort auf Sünde geschieht. Also wenn man sieht, in welchem Zusammenhang alttestamentlich, da haben wir jetzt nicht die Zeit dazu, das Töpferbeispiel verwendet wird, dann geht es immer darum, dort, wo der Töpfer sozusagen strafend handelt, geschieht das als Antwort auf Sünde. Das können Sie in Jeremia 18, 1 bis 10 nachlesen. Oder auch in Jesaja 64, 6 bis 7. Wozu dient das Töpferbeispiel? Das Töpferbeispiel dient zunächst mal dazu, uns in unsere Schranken zu verweisen. Das Töpferbeispiel hat eine zunächst abwehrende Funktion. Das erklärt noch nicht das Grundproblem. Sondern mit dem Töpferbeispiel will Paulus deutlich machen, du Mensch, du Fragesteller, bedenke bitte die Grenzen, die dir von Gott her gewiesen sind. Du hast nicht das Recht, Gott gegenüber aufzutreten und Gottes Handeln kritisch in Frage zu stellen. Dieses Recht hast du Mensch nicht. Gott ist der Töpfer und du bist der Ton. Es ist seine souveräne Entscheidung. Er hat ein prinzipielles Verfügungsrecht über dein Leben. Denn er ist dein Schöpfer. Er hat dich gemacht. Und an dieser Stelle sehen Sie übrigens auch, wie wichtig die ganze Frage der Schöpfung für das Gesamtverständnis des Evangeliums ist. Ja, manche Christen sagen, na ja, gut, Schöpfung, Evolution, da entscheidet sich nicht so viel daran, das ist so eine Einzelfrage. Es geht ja darum, dass wir gerettet werden durch Christus, da ist das nicht so wichtig. Aber bedenken Sie, was gehört zum Evangelium? Dass wir vor Gott rechenschaftspflichtig sind als Menschen. Und dass Gott ein absolutes Verfügungsrecht über unser Leben hat. Warum? Weil unser Leben ihm gehört. Warum gehört es ihm? Weil er der Schöpfer ist. Und wer das Schöpfersein Gottes angreift und in seinem Realsinn in Frage stellt, der untergräbt das ganze Evangelium. Dass das Evangelium darauf beruht, dass Gott uns besitzt und ein absolutes Verfügungsrecht über uns als seine Geschöpfe hat. Und wir ihm deshalb Rechenschaft schuldig sind. Also hier sehen Sie, wie die ganze biblische Lehre zusammenhängt in einem großen System. Und dass ich nicht einfach wahlweise sagen kann, ja, Hauptsache das Evangelium, alles was drumherum gesagt wird, ist nicht so wichtig. Es betrifft das Evangelium. So, und hier macht Paulus also deutlich, Gott hat das Verfügungsrecht über unser Leben. So, und dann geht es weiter. Und wenn Sie das noch jetzt noch durchhalten, sagen wir mal die nächsten 10 Minuten, das ist nochmal eine etwas komplizierte Sache. Wenn Sie die noch so richtig schnappen, ich denke, dann haben wir die größte Arbeit des Vormittags geleistet. Denn jetzt in den nächsten Versen, 20 und dann vor allem ab Vers 22, macht Gott deutlich, dass er nicht in gleicher Weise hinter Errettung und Verdammnis steht. Das ist nämlich das Denkmodell der doppelten Prädestination, dass sie hier von einer Symmetrie ausgehen und sagen, warum sind die einen verloren? Weil Gott sie von Ewigkeit her zur Verdammnis prädestiniert hat. Und warum sind die anderen gerettet? Weil Gott sie von Ewigkeit her zum Heil prädestiniert hat. Und wir haben gestern gesehen, das Letzte, was ich sage, stimmt, das sagt die Bibel. Aber dass Gott von Ewigkeit her zur Verdammnis prädestiniert hat, das sagt die Bibel an keiner Stelle. Auch wenn einige, die wir sonst sehr schätzen, etwa wie Johannes Calvin, diesen Abschnitt im Römerbrief so auslegen wollten. Was macht Paulus hier? Er sagt, es gibt Gefäße des Zornes und Gefäße des Erbarmens. Ich habe mal versucht, das auf einer Folie deutlich zu machen. Und wenn wir jetzt sehen, wie Paulus diese beiden unterschiedlichen Gefäße behandelt, dann wird deutlich, die werden in keiner Weise symmetrisch behandelt, sondern es ist ja einmal zu unterscheiden zwischen den Gefäßen des gerechten Zornes und den Gefäßen des gnädigen Erbarmens. Das ist ja unsere Gegenüberstellung. Entweder gerecht, dann Verdammnis, oder gnädig, dann Rettung. Und jetzt sehen Sie mal, wie exakt Paulus das hier unterscheidet. Was sagt er über die Gefäße des gerechten Zorns? Sie werden von Gott, heißt es in Vers 22, sehen Sie genau hin, getragen oder ertragen und zum Verderben zugerichtet. Was heißt das? Diese Gefäße des gerechten Zorns zeigen Gottes Zorn und Macht. Das ist ihre Funktion. Sie werden ertragen eine Zeit und zum Verderben zugerichtet. Es wird nirgendwo gesagt, wann dieses Zubereiten zum Zorn stattfand. Es wird nicht mit einer Silbe gesagt, dass sie zugerichtet sind zum Zorn vor Grundlegung der Welt. Es wird einfach nur gesagt, sie werden ertragen und zum Verderben zugerichtet. Als Antwort auf ihre Sünde, kann man sagen. So, interessant. Sogar der dieses Zurichten macht, wird nicht ausdrücklich namentlich genannt. In dieser Passivform wird deutlich, dass damit Gott gemeint ist. Aber es ist sehr zurückhaltend formuliert. Es wird nicht gesagt, Gott hat die Vorgrundlegung der Welt zugerichtet, sondern es ist schon klar, mit dem Zurichten ist Gott gemeint. Aber das wird sehr vorsichtig ausgedrückt. Und wenn wir jetzt den Zusammenhang des Römerbriefs noch hinzunehmen, wann erscheint Gottes Zorn? Denn es geht ja hier um den Zorn Gottes, der diese Gefäße zurichtet zum Gericht. Dann erscheint im gesamten Römerbrief Gottes Zorn immer als Reaktion auf Schuld. Immer als Reaktion auf Schuld, auf menschliche Schuld. So, und damit ist deutlich, von diesen Gefäßen des gerechten Zornes wird nicht gesagt, dass sie dazu von Ewigkeit hier bestimmt worden seien, sondern an ihnen erweist sich Gottes machtvolles, richtendes Handeln. Ertragen und zum Verderben zugerichtet. Und das Verb, was hier für zurichten steht, hat im Neuen Testament auch nicht die geringste, nicht die geringste prädestinationische Konnotation. Hat also nichts zu tun mit anderen Begriffen, die von der Vorherbestimmung handeln. So ausgedrückt. Und jetzt gucken wir uns mal die anderen Gefäße an. Vielleicht schicken Sie das noch ein bisschen nach oben. Die Gefäße des gnädigen Erbarmens. Zu denen wird nicht gesagt, zugerichtet wie da oben, sondern zu denen wird gesagt, die Gefäße der gnädigen Barmherzigkeit, die den Reichtum von Gottes Herrlichkeit zeigen, die sind zuvor bereitet. Da steht im Griechischen der Ausdruck pro etoimazo. Und dieser Ausdruck, der hat sozusagen den Geschmack und den Geruch der Vorherbestimmung. Bei den anderen Gefäßen, da stand bei zurichten, kein finites, kein abgeschlossenes Verb, sondern nur ein Partizip. Hier steht ein finites Verb. Zuvor bereitet ist ein Verb, das für sich stehen kann. Hier bei den Gefäßen des gnädigen Erbarmens, da wird das Subjekt, also wer dieses Erbarmen ausübt, ausdrücklich genannt, benannt, nämlich Gott. Und wenn man dann sieht, wie dieser Vorgang des Bereitens weiter erklärt wird, nämlich in Vers 24, als solche zur Herrlichkeit bereiteten, hat er auch uns berufen. Dann wird dieser Vorgang mit einem weiteren Verb erklärt, nämlich berufen, das wir gestern bei Paulus schon gesehen haben, und das eine ganz spezielle Färbung der Vorherbestimmung in sich trägt. Also, das zuvor Bereiten kann schon im Sinne von Vorherbestimmung verstanden werden. Und das wird nochmal verstärkt dadurch, dass dieses Verb zuvor bereiten in Vers 24 dann erklärt und weiter entfaltet wird als berufen. Wir haben also im Unterschied zu den Gefäßen des gerechten Zorns bei den Gefäßen der gnädigen Barmherzigkeit eine Sprache und eine Ausdrucksweise und eine Form der Begründung vorliegen, die in diesem zweiten Falle deutlich auf Vorherbestimmung verweist. Und diese Asymmetrie, die zieht sich durch den ganzen Römerbrief hindurch. Dass also von denen, die zum Zorn zugerichtet sind, nicht gesagt wird, dass sie von Ewigkeit her dazu bestimmt waren, sondern da redet Gott davon, dass er Sünde gerechterweise behaftet und richtet. Und bei denen, die nicht aufgrund ihrer Sünde gerichtet werden, sondern die Gott unverdienterweise, dieser Pleonasmus, die Gott mit Gnade beschenkt, bei denen ist deutlich, das geht zurück auf eine Entscheidung, die Gott vor Grundlegung der Welt über den Geretteten getroffen hat. Und damit erweist sich dieser Text, der immer wieder als klassische Stelle zur Begründung einer doppelten Prädestination verwendet wurde, untauglich für diesen Zweck. Und ich will Ihnen sagen, woran das möglicherweise liegt. Wir Menschen neigen dazu, logische Spannungen immer irgendwie möglichst schnell ausgleichen zu wollen. Und es ist, wir hatten das gestern gezeigt, es ist nach unseren Alltagsregeln der Logik schwer einzusehen, dass wir unsere Rettung total Gott verdanken, er uns dann zur Bekehrung führt, und dass nun nicht umgekehrt gesagt wird, gut, dann ist Gott auch total verantwortlich für die Verlorenheit der Verlorenen, sondern dass da der einzelne Mensch auf seine Schuld behaftet wird. Die Bibel sagt uns das. Ich habe das gestern ausführlich und gründlich dargelegt, dass die Bibel uns diese Spannung zumutet. Und es hat durch die ganze Kirchengeschichte hindurch immer wieder den Versuch gegeben, diese Spannung aufzulösen. Und ein Weg, diese Spannung aufzulösen, bestand darin, dass man eben alles in den Ratschluss Gottes hinein verlegt hat und zu der Konstruktion dieser doppelten Prädestination gekommen ist. Das ich würde mal sagen, gut gemeint gewesen. Und Sie merken aber auch bei denen, die das sehr stark teilweise vertreten haben, etwa wie Luther und auch Calvin an manchen Stellen, dass die das auch nicht immer durchgehalten haben. Und in einer Doktorarbeit, die schon im letzten Jahrhundert geschrieben wurde über Calvin, hat das ein Forscher deutlich herausgearbeitet, dass es bei Calvin praktisch zwei Linien gibt in seinen Schriften. Dass es einmal diese Linie gibt, wo man den Eindruck hat, das Ganze ist sehr, sehr symmetrisch durchgestylt. Und da legt Calvin dann in dem Zusammenhang auch Römer 9 im Sinne einer doppelten Prädestination aus. Aber dann gibt es auch viele Stellen, wo Calvin einfach Bibelauslegung macht. Calvin war ja ein großer Prediger und auch Evangelist, wenn man so will. Und dort, wo er sozusagen sich der Eigendynamik der biblischen Texte anvertraut hat, gibt es oft Passagen, an denen überhaupt nicht diese doppelte Prädestination in dieser Weise zum Ausdruck kommt und vertreten wird. Und es ist für uns immer wieder wichtig, dass wir immer wieder zu den biblischen Texten zurückkehren und immer wieder versuchen, genau hineinzuhören und zu verstehen, uns von Gott zeigen zu lassen, was ist die eigentliche Aussage des Textes selbst. Und nachdem ich mich lange mit diesen Texten befasst habe, ist meine Überzeugung und meine gegenwärtige Sicht der Dinge die, so habe ich das auch in meiner Arbeit dargestellt und vertreten, dass in der Tat diese Asymmetrie besteht. Wir müssen jetzt eine ganz kurze Pause machen, um die Kassette zu wechseln. Reicht es noch für ein anderthalbminütiges Zitat? Das reicht noch gut. Dann will ich Ihnen aus einem lutherischen Bekenntnis, in dem das wunderbar formuliert und aufgenommen wird, diese Erkenntnis, nämlich der lutherischen Missouri-Synode in den Vereinigten Staaten. Die haben das in einer ihrer theologischen Grundsatzerklärungen, in einem Bekenntnis, sehr gut auf den Punkt gebracht, diese Asymmetrie. Da heißt es in diesem Bekenntnis von 1932, aber so ernstlich wir festhalten, dass es eine Gnadenwahl oder Prädestination zur Seligkeit gibt, so entschieden lehren wir auch, es gibt keine Zornwahl oder Prädestination zur Verdammnis. Die Schrift offenbart klar die Tatsache, dass Gottes Liebe zur verlorenen Sünderwelt allgemein ist. Das ist, dass sie sich auf alle Menschen ohne Ausnahme erstreckt. Dass Gott alle Menschen zum Glauben ruft. 1. Timotheus 2, Vers 4. Und dann heißt es weiter, die ewige Erwählung ist aber eine Ursache, dass die Erwählten in der Zeit zum Glauben kommen. Und dann wird Apostelgeschichte 13, Vers 48 zitiert, der Text, den wir gestern auch hatten, die bekehrten sich, die von Gott zum ewigen Leben bestimmt waren. Aber die ewige Erwählung ist nicht eine Ursache, dass Menschen bei der Predigt des Wortes Gottes ungläubig bleiben. Diese traurige Tatsache begründet die Schrift damit, dass die Menschen selbst sich nicht wert achten des ewigen Lebens, indem sie Gottes Wort von sich stoßen und dem Heiligen Geist hartnäckig widerstreben. Ich habe diese Stelle erst gefunden, nachdem ich selber schon lange Zeit über den Texten gearbeitet hatte. Aber das ist genau auf den Punkt gebracht, was ich versucht habe, Ihnen deutlich zu machen. Punkt. So, jetzt habe ich von der Regie die Anweisung, dass wir einmal kurz Luft holen, weil die nächste Kassette eingeschoben wird. Und dann kommen wir aber auch schon auf die Zielgerade unseres heutigen Vormittagsvortrags. Also keine Sorge, nicht, dass Sie jetzt denken, die schieben eine neue CD ein und dann geht's nochmal so lang. Das wäre ja menschliche Grausamkeit. Wir gehen jetzt auf die Zielgerade und dann können Sie sich schon so in Gedanken auf Ihr Mittagessen freuen. Also so die ersten Magensäfte können schon mal anfangen zu sprudeln. Und dann geht's gleich los. Wir haben es gleich geschafft. Können wir weitermachen? Alles wieder drin? Die Regie sagt ja. Okay, halten Sie durch. Noch 7 Minuten vielleicht, dann haben wir es geschafft. Also, Paulus hat die Frage aufgenommen, wenn Gott nun in dieser Souveränität handelt, kann der Mensch überhaupt zur Verantwortung gezogen werden? Und er reagiert darauf zunächst mit einer Gegenfrage, indem er sagt, du Mensch, du hast nicht das Recht, Gottes Vorgehensweise zu hinterfragen. Gott ist gerecht oder gnädig, hatten wir eben gezeigt. Und wenn Gott nun an den einen seine Gerechtigkeit erweist, die er auf ihre Schuld behaftet, und er an den anderen seine Barmherzigkeit erweist, indem er sie vor Grundlegung der Welt erwählt, dann hast du das nicht in Zweifel zu ziehen oder in Frage zu stellen, sondern rufe nach Gottes Erbarmen und bitte um seine Gnade. Und das hat Paulus in diesen Versen uns vor Augen geführt. Und dann kommen ab Vers 24 auch die gläubig gewordenen Heiden in den Blick. Und Paulus macht deutlich, ich fasse das jetzt nur hier zusammen, das ist die entscheidende Gemeinsamkeit zwischen den gläubigen Judenchristen und den gläubigen Heidenchristen. Sie sind beide erwählt vor Grundlegung der Welt. Als solche hat er auch uns berufen, sagt Paulus in 24, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Und dann macht er deutlich in den Versen 24 bis 26 mit einem Zitat aus Hosea 1, dass auch das im Alten Testament schon deutlich gemacht wird. Gott wird auch die Heiden rufen. Und in den Versen 27 und 29 macht er es deutlich mit einem Zitat aus Jesaja 10 und Jesaja 1. Gott wird auch aus dem ethnischen Israel Menschen zum Heil rufen. Und die gläubigen Israeliten, die Gott ruft, die bilden in dieser Übergangszeit den Überrest. Den Überrest, sie wissen, nicht alle sind erwählt gewesen zum Heil, und so ist zur Zeit dieser gläubige Überrest, das heißt die Jünger zum Beispiel, das heißt heute die Juden, die an Jesus Christus glauben, die bilden diesen Überrest, in dem zur Zeit Gottes Verheißung zum Ziel kommt. Und das Interessante ist, diese Juden, die zum Überrest gehören, die bilden die Schnittmenge zwischen der Gemeinde Jesu Christi und dem Volk Israel. Also diese rote Menge steht für das Volk Israel und diese schwarze Menge steht für alle, die zum Heil durch Christus erwählt sind. Die gläubigen Juden, die an Christus als den Messias glauben, die bilden diesen gläubigen Überrest zur Zeit. Sie gehören sowohl zu der erwählten gläubigen Gemeinde, die in Christus den Messias erkannt hat, als auch zum ethnischen Volk Israel. In ihnen ist dieser Rest repräsentiert, der deutlich macht, ja, auch in dieser Zeit ist Gottes Verheißung nicht abgebrochen. Es gab zu allen Zeiten bis heute Mitglieder des ethnischen Volkes Israel, an denen sich die Verheißung Gottes erweist, die Christus als den Messias glauben und ihn ehren und ihm dienen. Das macht Paulus deutlich in den Versen 24 bis 29. Und dann bleibt am Ende die Grundfrage in Kapitel 9. Wenn Gott also treu ist und gerecht, was sollen wir nun hierzu sagen? Vers 30. Was heißt das aber nun für das Volk als Ganzes? Was heißt das für das gesamte ethnische Israel, wenn die Mehrheit so gescheitert ist? Was ist der Grund dafür, dass bis heute die Mehrheit des jüdischen Volkes nicht an Christus glaubt, nicht zu dem Gott der Väter zurückgefunden hat? Wo besteht das Problem? Und darauf antwortet Paulus, und dann haben wir es geschafft, in den Versen 30 bis 33. Und dort sagt Paulus eben nicht, die Mehrheit des Volkes Israel ist zum Unglauben vorherbestimmt. Sondern worin besteht das Problem der Ungläubigen, der gegenüber Christus ungläubigen jüdischen Mehrheit? Und Paulus gibt die Antwort in den Versen 30 bis 33. Er sagt, was sollen wir nun hierzu sagen? Dass Heiden, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben. Und zwar die Gerechtigkeit aus Glauben. Das hat er ausführlich in den ersten Kapiteln des Römerbriefs deutlich gemacht. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, weil wir unsere Sünde zugeben und Christus im Glauben ergreifen, der für unsere Schuld gestorben ist. Das fasst er jetzt hier nur nochmal zusammen. Dass aber Israel, nämlich die Mehrheit des jüdischen Volkes, das nach dem Gesetz die Gerechtigkeit erstrebte, das Gesetz der Gerechtigkeit nicht erreicht hat. Sie sind gescheitert an ihrer Sünde. Warum? Was ist ihr Scheitern? Weil es nicht aus Glauben geschah, sondern aus Werken des Gesetzes. Sie wollten durch Werkgerechtigkeit vor Gott ins Reine kommen. Und das kann kein Mensch. Es gibt nur den Weg des Glaubens an Christus. Das ist die einzige Chance, wie ein Mensch gerettet werden kann, seitdem Christus gekommen ist. Denn sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes. Das ist ein Bild für Christus. Und auch das ist schon im Alten Testament vorhergesagt, wie geschrieben steht, nämlich bei Jesaja, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Also, Paulus fast bringt es nochmal auf den Punkt, er bringt die gesamte Argumentation hier auf den Punkt und sagt, es gibt einen einzigen Grund dafür, warum Israel in seiner Mehrheit auf dem Weg in den Abgrund sich befindet. Warum sie verloren sind, ohne Umkehr. Und der Grund dafür ist nicht eine Prädestination zum Unheil, sondern der Grund für ihre Verlorenheit ist ihr Unglaube. Und damit macht Paulus deutlich, die ganze Israel-Thematik, die wir hier verhandelt haben, ist nur ein Spezialfall des gesamten Römerbrief-Themas. Es gibt eine ganz klare Antwort darauf, wie kommt ein Mensch mit Gott ins Reine? Wie wird der Mensch vor Gott gerecht? Wie wird aus einem Höllenkandidaten ein Himmelsbürger? Und die Antwort ist ganz eindeutig, allein durch den Glauben an Christus. Und Paulus macht deutlich, auch die Juden sind davon nicht ausgenommen, mögen sie noch so sehr erwähltes Volk Gottes sein. Sie sind von dieser geistlichen Grundwahrheit nicht ausgenommen. Auch sie sind gerufen, an Christus zu glauben, zu ihrem Heil. Und wenn so viele von ihnen dabei sind zu scheitern und in die Irre zu gehen und verloren zu werden, dann liegt das nicht daran, dass Gott sie zur Verdammnis prädestiniert hätte, sondern dass sie den Glauben an den Retter Jesus Christus verweigern. Das ist sozusagen ein weiterer Beleg dafür, dass Rettung durch Glauben an Christus allein geschieht. Und das Problem, das die Mehrheit der Juden hatte, dass sie meinte, sie könne sich durch Werke der Gerechtigkeit letztlich mit Gott in eine harmonische Beziehung setzen und könne gewissermaßen sich das Reich Gottes erarbeiten, sich den Himmel verdienen, das scheitert. Und das ist ja heute, das ist ja zur Reformationszeit dann der große Streit zwischen evangelisch und katholisch gewesen. Und daran hat sich bis heute an den Grundfesten der römisch-katholischen Kirche nichts, aber auch gar nichts geändert. Dass letztlich der Glaube an Christus nicht genügt, dass letztlich Christus allein nicht genügt, sondern es sind all diese Zwischeninstanzen nötig von Maria, und das sieht der Kardinal, der Papst genauso, also manche tun ja so, als sei der Ratzinger schon halb evangelisch geworden. Das ist da lügt man sich in die eigene Tasche. Oder man hat völlig seinen theologischen Verstand verloren. Nein, das ist so geblieben. Dass Christus allein nicht reicht, sondern es kommen diese ganzen Zwischeninstanzen dann dazu. Maria und das ganze kirchliche Vermittlungssystem und das Beichtsystem und die Eucharistie und alles, was dazu gehört. Es geht um die Frage Christus allein. Und das macht Paulus im Römerbrief so deutlich. Christus allein ist der Retter. Und die Weichen fallen an der Stelle, wo es um die Frage geht, willst du dich auf noch irgendetwas anderes verlassen als auf ihn? Willst du nach irgendeiner anderen Rettung suchen als der, die er dir schenkt? Und die Geschichte des Volkes Israel bis zur Zeit des Paulus und bis heute ist ein weiterer Beleg dafür, dass Heil oder Unheil sich an Christus entscheiden, der uns zur Umkehr zum Glauben ruft und sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Frieden geben. Und so können Sie auch bei dieser dritten Frage jetzt die Antwort eintragen. Kann der Mensch dann überhaupt zur Verantwortung gezogen werden, wenn Gott in dieser Souveränität über den Einzelnen entscheidet? Die Antwort lautet ja. Ja, der Mensch kann zur Rechenschaft gezogen werden, weil Gott alle Menschen zum Glauben ruft. Weil Gott alle Menschen zum Glauben ruft, ist jeder Mensch verantwortlich, Gott auf diesen Ruf zu antworten. Und das ist die Stelle, an die 1. Timotheus 2, Vers 4 gehört. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Hier gehört diese Stelle hin. 1. Timotheus 2, Vers 4. Und das ist auch die Schlüsselfrage für den Weg des Volkes Israel und jedes einzelnen Juden. Wie stehst du zu Jesus Christus? Und wir werden heute Nachmittag sehen, wenn wir Paulus dabei begleiten, wie er in Römer 11 die Zukunft des Volkes Israel beschreibt, dass er deutlich machen wird, wenn dann ein großer Teil Israels am Ende kollektiv gerettet wird, dann wird das nicht auf einem Sonderweg an Christus vorbei geschehen, sondern es wird dadurch geschehen, dass sie zu Christus finden. Und in ihm, den Messias Gottes, und ihr Heil finden. So lassen Sie mich zusammenfassen, dieses 9. Kapitel. Paulus war eingestiegen mit der ersten Frage, ist Gottes Verheißung zuverlässig? Verse 1 bis 13. Und er hatte darauf die Antwort gegeben, ja, denn Gott erwählt immer nur einen Ausschnitt. Auch bei den verschiedenen Segnungen, die er Teilen seines Volkes geschenkt hat in der Vergangenheit. Paulus hat das nachgewiesen an dem Beispiel Abrahams und Isaaks. Und daraus ergab sich dann die Frage, ja, wenn Gott das so tut, dass er immer nur einen Ausschnitt erwählt, die zweite Frage, ist Gott denn in seiner Souveränität noch gerecht? Und Paulus hat auf diese Frage eine ebenso eindeutige Antwort gegeben, ja, denn bei Gott gibt es nur Gerechtigkeit oder Gnade. Gott kann nicht ungerecht sein. Entweder Gerechtigkeit oder Gnade. Und wir sind töricht, wenn wir nach Gottes Gerechtigkeit schreien und fordern, dass er diese vollzieht. Wenn das aber so ist, dass Gott in dieser Souveränität unterscheidet, ergibt sich daraus eine dritte Frage. Und die lautet, kann der Mensch denn dann überhaupt zur Verantwortung gezogen werden? Und Paulus macht deutlich, dass wir Menschen einmal nicht das Recht haben, Gott in seinem Handeln zu hinterfragen. Er ist der Töpfer, der das absolute Verfügungsrecht über uns als seine Geschöpfe hat. Aber Paulus fügt dann auch eine Antwort hinzu, warum der Mensch überhaupt zur Verantwortung gezogen werden kann. Ja, weil Gott alle Menschen zum Glauben ruft. Er ruft die Heidenwelt zum Glauben, er ruft die Judenwelt zum Glauben. Er ruft alle zum Glauben, zum Vertrauen auf das Erbarmen seines Messias Jesus Christus, der die Strafe für unsere Schuld getragen hat, um uns auf ewig in das Reich seines Vaters zu bringen. Hier setzen wir den Punkt für heute Vormittag.